Hi, Gude! Hier ist zum ersten Mal No Country for Old Nerds, Episode 1, die Hessekomme. Gude, Tim!
Gude, Tobi! Was macht die Kunst?
Läuft! Und bei dir?
Am liebsten gut. Aber hör schon mal, lass uns doch zu Beginn den Leuten mal sagen, warum wir diesen Podcast machen.
Wir haben verdammt viel Zeit in unserem Leben mit Zocken verbracht oder mit dem Genuss von Filmen und Musik, Büchern, Comics und allem drum und dran. Es hat uns die ganze Zeit über begleitet, war immer an der Seite unseres Lebens, eine wichtige Instanzen. Und wir glauben, es gibt ziemlich viele da draußen, denen es genauso geht wie uns, aber auch viele neue Nerds, die gerade heranwachsen und diese Welten entdecken und die Tür gerade aufstoßen zu diesen Welten. Und wir wollen eigentlich beiden mit diesem Podcast hier was geben. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Erinnerung an das, was war und was uns überhaupt, diese große Begeisterung über diese ganzen Themen überhaupt in uns entfacht hat, das Feuer geschürt hat über all diese Jahre. Und den Leuten, die das jetzt gerade entdecken, wollen wir vielleicht auch ein bisschen Wissen und Spaß mit an die Seite geben, was für euch diese Zeit noch geiler macht oder noch runder macht. Oder, Tim?
Habe ich das so? Ja, das ist absolut richtig zusammengefasst. Ich sag mal, mit den Themen, die uns seit frühester Kindheit begleiten, wo jetzt auch für den einen oder anderen Zuhörer sehr viel selber wieder zu entdecken ist, was er wahrscheinlich genauso gemacht hat oder noch extremer gemacht hat oder auf eine andere Art und Weise gemacht hat. Einfach da diesen Bogen zu schlagen, was war früher, was ist heute und wo geht dieses ganze Nerd-Dasein, dieses ganze Gaming, Social Media, Digitalisierung der Welt, wo geht das hin und wo befindet man sich da drin auch so ein bisschen, ne?
Genau, und es gibt ja auch sehr viele Unterschiede zwischen dem, was Filmgenuss und Zocken und all das damals betrifft. Also ich meine, wie man das überhaupt konsumiert hat, das ging ja ganz anders als heute, wo du ins Netz gehst und einfach Konto drunter lädst oder direkt anschaust. Und früher musste man sich erstmal physisch in Bewegung setzen, ne? Die gute alte Videothek in der eigenen Stadt, wo man dann auch Games ausleihen konnte und wo man überhaupt auch die Ideen für neue Filme herbekommen hat. Es war ja nicht so, dass man ständig früher nachgelesen hat in irgendwelchen Zeitschriften, was kommt jetzt Neues raus? Nee, du bist zu Fuß in die Videothek gegangen und hast dich dort überraschen lassen am Neuheitenregal, ne? Kennst du noch genauso, oder?
Ja, definitiv. Bei uns war so gerade die Anfangszeit hier in der Region, war so das Thema Kuschelmuschel. Das ist so ein kleiner Secondhändler, und hört sich immer lustig an, jeder lacht auch immer, wenn man den Namen Kuschelmuschel sagt. Gerade wenn man es nicht kennt, aber hier bei uns ist das eine feste Institution, bis heute, gibt es heute noch. Und das war so dieser Place to be. Das war so der Place, wo man den ersten Gameboy gekauft hat, den ersten Super Nintendo gekauft hat und dann dementsprechend auch die Spiele gekauft hat. Ich kann mich heute noch daran erinnern, man ist da früher in diesen kleinen Garagenladen gekommen und das war einfach das Paradies. Da gab es alles. Nicht nur Zockersachen, also nicht nur Gameboy, Atari, C64 Gelumpe, sondern halt auch für die richtigen Sammler kleine eingeschweißte Star Wars Figürchen, wo man sich damals nicht erklären konnte, warum die so gottverdammt teuer sind. Die haben einfach alles. Ich denke mal, die haben da in ihrer Scheune mit Sicherheit auch den Heiligen Gral noch irgendwo vergraben. Und das war einfach ein Traum, da früher als Kind die Eltern hinzuschleifen, das Taschengeld da zu verprassen. Teilweise halt dann auch, konnte man nur bei gutem Wetter Spiele kaufen, weil man halt erstmal mit dem Fahrrad hinfahren musste, ne? Und man musste einen Haufen Aufwand betreiben, um überhaupt mal an irgendwas ranzukommen.
Allerdings, es war immer mit Aufwand verbunden, man musste hingehen, man musste Glück haben, dass das eine Exemplar nicht vergriffen war, ne? Und da hat man mehrere Tage, ist man nacheinander hin und hat immer nachgefragt, na, wie lange ist schon ausgeliehen, wurde das vielleicht zurückgebracht und der Schlüssel hängt noch nicht am Fach oder das Etikett, ne, was man zur Kasse bringen musste, um das damals auszuleihen, das war auch immer so ein Ding. Und da habe ich weiß noch, wie ich da immer angerufen habe, damit ich den Weg nicht umsonst mal immer nachgefragt habe, wurde schon zurückgegeben, kann man schon wieder ausleihen, ne? Ja, Dinge, die man heute gar nicht mehr kennt, früher gab es einfach eine Knappheit auch an diesen Waren, ne? Also die man so dort bekommen konnte. Und heute können ja alle Leute gleichzeitig einen Stream abrufen, ne? Was sich da auch schon riesig verändert hat. Und bei uns war das die Videothek am Berg übrigens. Da habe ich sehr, sehr viele Filme ausgeliehen und auch Spiele. Und habe mir damals auch immer gewünscht, also als ich so ein Jugendlicher war, wie geil es denn wäre, in so einer Videothek auch mal zu arbeiten. Ne? Du kannst natürlich das erstmal, weil du die ganzen Sachen sofort gucken und zocken und benutzen kannst. Aber auch einfach, weil es Spaß macht, sich beruflich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und tatsächlich, erst viele, viele Jahre später, habe ich mir den Traum dann auch mal für ein Jahr erfüllt. Und habe das dann auch mal gemacht. Aber war sehr bedeutsam.
Geil, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat. Für mich war ja auch gerade Thema Videothek früher in Gelnhausen oben, Videofilmring, dann Mediahaus hier in Altenhaslau. Auch dieses Fachsimpeln mit dem Thekenpersonal, nenne ich es mal, über Filme, über Spiele, mal mitzubekommen, was sind denn mal andere Meinungen? Weil da müssen wir uns mal nichts vormachen. Überleg mal, wenn du deine ersten Gameboy-Spiele, N64-Spiele gekauft hast, du hattest ein 4 auf 4 Zentimeter großes Logo auf dem Spiel. Gerade im Kuschelmuschel waren die Spiele meistens unverpackt, wenn die Secondhand waren. Das heißt, du hattest einfach nur das reine Spiel mit dem kleinen Bildchen drauf. Und wenn dir das zugesagt hat, dann hast du das Spiel mitgenommen. Und das hat meistens auch dazu geführt, wenn man das dann gekauft hatte, dass man dann halt Scheißdreck gekauft hat und sich daheim gefragt hat, was ist das überhaupt hier? Beim Ausleihen war das natürlich besser. Da konnte man sagen, gut, ich habe das jetzt nur 2 Tage ausgeliehen, ich gebe es zurück. Aber bei mir ist schon sehr viel Geld dabei über die Wuppe gegangen. Thema Fehleinkäufe.
Oh ja, Coverart war auf jeden Fall schon immer etwas, was einen dazu verleitet hat, was zu kaufen, vor allem mangels alternativer Informationsquellen. Ne? Du hast damals ja nicht einfach mal schnell im Handy irgendwie nachgeguckt, wie ist das bewertet, was sagen da die Leute zu, wie sind die Amazon-Ratings oder Metacritic oder irgendwas, sondern du hast Hörensagen gehabt, also deine Kumpels haben es dir empfohlen, von denen wusstest du, dass man das mal zocken soll, persönliche Empfehlung, Mund zu Mund und ja, ansonsten hattest du nicht viele Quellen. Nintendo hatte da ja damals ihr Magazin, ne? Also schon
etwas. Nintendo Club.
Genau.
Das ist, glaube ich, ne? Das ist so eine Clubkarte machen.
Ja, ja. Das war die VIP-Karte für Kids, ne? Ja. So, ich bin hier, ich bin im Nintendo Club. Und also hatte damals einen ganz anderen Stellenwert als heute. Und ja, das hat oft dazu verleitet, dass man was gekauft hat und dann ganz starke Hoffnungen in einem erweckt wurden. Da hast du so ein richtig krasses Bild von so einem Ritter auf einem krassen Pferd gesehen, irgendwie mit rot leuchtenden Augen und Dampf, schwarzen Dampf, der aus den Nüstern kam. Und der wolltest du dann auch irgendwann sein oder zumindest den bekämpfen, eins von beiden. Und dann hast du das Ding zu Hause reingetan, hast erstmal festgestellt, dass du das Pferd am Anfang noch gar nicht hast. Das Schwert musst du dir erst mühsam ergrinden und bis dahin läufst du mit irgendwie so einer alten Holzkelle durch die Gegend. Und also Illusion und Wirklichkeit waren da oft Kilometer auseinander. Und das hat zu vielen auch nicht so dollen Überraschungen geführt. Das stimmt, ja.
Definitiv. Aber gerade, ich sag's mal, bei Spielen war es natürlich immer schwierig, weil man ja auch damals, auch wenn man noch nicht viel Erfahrung hatte, ja so einen gewissen Geschmack natürlich auch schon hatte. Ich sag jetzt nur mal das Thema Final Fantasy früher. Da habe ich ja sofort Gänsehaut bekommen vor Ekel, wenn ich so ein rundenbasiertes Rollenspiel aus Versehen mal wieder gekauft oder ausgeliehen hatte, weil man es halt gar nicht wusste. Ne? Und viele Kaffee ja auch sehr irreführend waren, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Hat aber auch dazu geführt, dass man sich vielleicht mal was auf den Zahn gelegt hat, was man sonst kategorisch ausgeschlossen hätte. Gerade beim Thema Filme, wo es ja heute viel nur darum geht, was haben die denn für Amazon-Bewertungen, was haben die hier bei Filmstarts oder keine Ahnung welchen Portalen für Bewertungen und du heute einen 2-Sterne-Film dir einfach gar nicht mehr anguckst. Wo ich aber sage, oh ja, hat der denn wirklich für das, was ich empfinde, eine 2-Sterne-Bewertung verdient? Früher hat man seinen Freundeskreis gehabt, die hat man ja heute noch, die dir Filme empfohlen haben, die aber auch gewusst haben, da hat der Tim Bock drauf, das ist genau sein Ding, das guckt er sich auf jeden Fall an. Und die hätten den Film aber mit 5 Sternen bewertet. Ich dachte immer, mein Primärbeispiel dabei ist immer, was hat denn die höchsten, welche Filme haben denn die höchsten Bewertungen auf Amazon? Fast and Furious, sind das Filme, die ich hoch bewerten würde? Nein, definitiv nicht halt, ne?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Diese ganzen Plattformen wie Netflix und Co. versuchen ja alle, diesen Empfehlungsalgorithmus immer besser zu verbessern, immer noch genauer zu trimmen auf dein Konsumverhalten, um dir halt die relevanten Sachen vor die Nase zu stellen. Aber eine persönliche Empfehlung von jemandem, der einen gut kennt, das ist einfach nicht zu übertreffen. Vor allem, weil die wirklich, sag ich mal, krassen Perlen an Filmen, das sind oft auch ganz unbekannte Filme, die halt irgendjemand mal durch irgendeinen Zufall gesehen hat und einem dann weiterempfiehlt, weil er weiß, was man für einen Geschmack hat. Also ich zum Beispiel als gigantischer Pulp-Fiction-Fan, wenn jetzt jemand anderes irgendwie noch einen Film sieht, der ähnlich interessante oder witzige Szenen hat oder verrückt ist, der würde dann sagen, Tobi, aufgrund dessen, weil ich ja weiß, wie sehr du Pulp Fiction magst, musst du das gesehen haben. Und das kann so ein Algorithmus zwar versuchen hinzubekommen, aber jemand, der das für mich sozusagen kuratiert oder vorkuratiert und dann sagt, aus diesen und diesen Gründen genau, weil ich dich so gut kenne, ist das dein Ding. Das hat bei mir weder Amazon noch irgendein Netflix oder Streaming-Dienstanbieter bisher geschafft, das so hinzubekommen, dass es diese Qualität erreicht. Das ist meistens eigentlich ziemlich mittelmäßig bis okay.
Ja, und oftmals hat man ja auch selber die Perlen gefunden. Oft
Und
hat man
oh
in der
ja.
Videothek gestanden, hat sich irgendeinen Film mitgenommen, den überhaupt keiner kannte,
Ja.
und hat dann gemerkt, okay, ich habe das Cover hinten hat sich komisch angehört, was man da gelesen hat. Macht jetzt auch kein Sylvester Stallone unbedingt mit, aber ein Mega-Film. Und dann hat man den ja auch selber weiterempfohlen, wo
Genau.
man gesagt hat, den hatte vorher gar keiner auf dem Schirm. Wo ich aber heute bezweifle, dass man sich den bei Netflix oder Amazon überhaupt angucken würde. Von dem, was man gelesen hat, von den Bewertungen anderer, wird man vielleicht sagen, ich nenne jetzt mal irgendein Beispiel, Blutiger Pfad Gottes oder irgend sowas, was jahrelang komplett unter dem Radar war. Gut, war dann auch eine Zeit lang verboten in Deutschland. Warum weiß auch keiner. Und den hat man sich dann weiterempfohlen. Man sagt, hier, Mann, cooler Gangster-Action, also so ein cooler Gangster-Film irgendwo, cooler Score drüber gelegt. Den hätte man sich mit dem, was da drauf gestanden hat, nur dann, wie schlecht das Cover teilweise gemacht war, hätte man sich den im Leben nicht bei Amazon heute angeguckt. Dann hätte man auch die Perle nicht entdeckt, ne? Und hätte es auch keinem
Ja.
weiterempfehlen können.
Das ist diese Bewertungskultur, die also sozusagen durch die Geschwindigkeit, also durch die Masse, die wir angeboten und bekommen und durch die Geschwindigkeit, durch die wir uns da durchnavigieren, in Anführungszeichen müssen, neigt man dazu, irgendwie auf ganz einfache Kriterien runterzugehen, um per Ausschlussverfahren die Menge auszudünnen, sodass man eine Restmenge hat, mit die man erfassen kann oder bearbeiten kann als Einzelner. Und das ist dieses typische IMDb 80% oder sozusagen 8 oder drunter, 8 oder drüber. Also es gibt ja viele, die sagen, wenn es halt 8 Punkte oder mehr bei IMDb hat, fasse ich es nicht an als Prinzip, als grundsätzliches
Natürlich.
Konsumprinzip. Ich kann das auch total gut verstehen, warum man das macht, weil man damit ja die Hoffnung verbindet, dass man eben nur sehr hochqualitative Filme sieht und gar keine Zeit mit den sozusagen nicht so würdigen oder nicht so für den eigenen Geschmack passenden Film verbindet. Und dabei ist aber der Filter halt vielleicht zu hoch angesetzt, sodass andere Perlen, die eben von nicht so vielen Leuten gesehen und bewertet wurden oder die vielleicht auch kontrovers sind, was ja immer zu sozusagen anderen Rating-Ergebnissen führt, ne? Wenn viele Leute den Film gleichzeitig gut und schlecht finden, landet er vielleicht dann halt irgendwo eher mittig, anstatt einem sehr populären Popfilm, der vielleicht einfach ist, aber halt ein hohes Rating durch sehr viele Bewertungen auch eingefahren hat. Also das ist dieses ganze Bewertungen, wie das im Hintergrund funktioniert, ist ja auch schon ein bisschen tricky. Und wenn man sich da halt nur drauf verlässt, dann hat man halt einen ziemlich krassen Filter angelegt, wo einem halt auch viel durch die Lappen geht.
Deshalb ist ja für die Zuhörer jetzt das Optimale, dass sie jetzt ja auch viel auf unsere wunderbaren Perlen zurückgreifen können, die wir im Laufe der nächsten Folgen, Episoden hier immer wieder zum Besten bringen werden. Und auch da unsere Meinung mal dazu raushauen, die vielleicht nicht so wirklich Mainstream ist, wie man es immer vorgekaut bekommt.
Definitiv. Und ich glaube, wir haben da in dem schon besagten Tresor im Geheimfach F noch so ein paar Spezialisten liegen, die wir auch mitbringen, die wahrscheinlich kaum jemand von euch kennt, teilweise, weil die Filme auch schon etwas älter sind oder in den 70ern produziert wurden, aber für damalige Verhältnisse total durchgeknallt waren. Also uns geht es ja auch immer ein bisschen darum, die Dinge vor ihrem Zeitgeschehen und auch vor dem Zeithorizont zu erklären, in dem sie stattgefunden haben. Und manche Filme, die uns heute lächerlich, dämlich oder auch irgendwie so lame vorkommen, waren vielleicht in den 70er Jahren revolutionär von ihrer Sprengkraft, ne, oder von was die sich getraut haben, einfach zu zeigen im Kino, ne? Und ich hab gerade letzte Woche endlich What We Left Behind fertig geguckt, also die Doku über Deep Space Nine, die da über Crowdfunding produziert wurde. Und die gehen auch sehr, sehr viel so an dieses Thema dran, so vor der Zeit zu erklären, warum Dinge so waren oder gefilmt wurden, gemacht wurden, wie sie wurden. Und das fand ich auch total spannend zu sehen. Zum Beispiel die Rolle von Sisko, ne? Ein Schwarzer zu der Zeit in der Führungsposition als Commander, ne? Dass das ja eigentlich schon was ziemlich Krasses für die Zeit war, denkt man, aber das waren die 90er, ne? Und genauso gehen die auch in der Doku dran und sagen, ja, hey, das waren die 90er, das war ja nicht irgendwie die Steinzeit. Und da ging es nämlich auch darum, dass das halt ein Problem war, ne, mit der Besetzung. Und der interviewt da den damaligen Entscheider und fragt ihn halt danach, warum er damals so entschieden hat. Und der druckst sich dann so um die Frage drumherum und sagt aber im Prinzip, na ja, weil man damals sowas im Fernsehen nicht gezeigt hat, ne? Also das sagt er eigentlich durch die Blume. Und deswegen muss man immer gucken, der Content, der erstellt wird, sei es jetzt ein Game, ein Film oder Musik, muss immer auch in Relation zu ihrer Zeit betrachtet werden, um finde ich, eine wirkliche Aussage darüber zu treffen. Weil sonst würden wir halt aus einer 2020er-Brille jetzt auf Filme aus den 70ern, 80ern gucken und sagen, ja, nicht so doll, ne? Weil guck mal die Tricktechnik an und
das ist halt auch immer so eine Sache, wie gut es gealtert ist und wie sehr mir einem Film das zugesteht, wie gut es gealtert ist. Gerade auch bei Spielen ist das ja, dass die, ich sag mal, ein Entwickler vor 30 Jahren hat ja dieselbe Anspruch gehabt, ein Spiel mit einer hohen Immersion zu kreieren. Ich nenne es jetzt mal eine meiner ersten Gaming-Erfahrungen, Atari, dieses Pong-Spiel, wo zwei Balken rechts und links hochfahren, ein Ball dazwischen, bing, 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 über ein Netz. Quasi, das war ja ein Tennis, oder es sollte Tennis sein. Dass das natürlich keinerlei Immersion mit dem Center-Court irgendwo hatte, dass da keiner gedacht hat, er ist gerade beim Australian Open oder sowas, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber das war halt in der Zeit mit ihren Mitteln, die technisch zur Verfügung gestanden haben, haben sie da was Hervorragendes für die damalige Zeit hingebaut, was auch jeder gekannt und jeder gespielt hat und jeder geliebt hat irgendwo. Und natürlich würde das heute anders aussehen, aber für die damalige Zeit und die damaligen Möglichkeiten, dem Zeitgeist entsprechend, natürlich ist das nicht gut gealtert. Heute würde das keiner mehr spielen halt, ne? Aber wie du ja gesagt hast, wenn man den Zeitgeist betrachtet, haben sie sich was einfallen lassen und es war gut für die damalige Zeit.
Ja, oder hat sogar noch sogar dazu geführt, dass es Hunderte oder Tausenden von nachfolgenden Produktionen so beeinflusst hat, wie im Fall von Star Wars zum Beispiel, dass die alle einen Aufwind dadurch erhalten haben und Inspiration erhalten haben. Und Star Wars ist für mich auch so eine Sache, die sehr gut gealtert ist. Wenn ich die heute gucke, ich vermisse da einfach nichts. Ich war auch vor ein paar Jahren, ich glaube in Köln auf der Ausstellung, die da war, auf der
Experience.
Genau, und da gab es ein Glasgefäß, der falsche Ausdruck, so einen langen Glaskasten gab es. Genau, aber es war nicht so flach wie eine Vitrine, weißt du, es war so richtig 1,5 Meter hoch. Das war wie, als ob du einen Flur in Glas eingekleidet hättest, wie so ein Showsteg oder so.
Brauchst du es nicht weiter in der Tiefe erklären, Tobias, ist schon da.
Ja, super. Aber auch für die anderen da draußen, dass die jetzt wissen, was wir hier meinen. Weißt du, es war ein großer Glaskasten, bleiben wir mal dabei. Ziemlich großer.
Mit Panzerglas, muss man dazu sagen, bei den meisten. Ja. 3-4 Zentimeter dickes Glas davor gemacht, weil die...
Safety first. Und da drin waren dann halt die ganzen Originalmodelle ausgestellt, mit denen sie damals die Sachen in den Film gedreht haben. Und ich weiß noch, da war ja auch der Sternzerstörer drin. Und der Detailgrad, mit dem dieses Modell bearbeitet ist, das ist unfassbar. Wenn du davor stehst und siehst, dass da noch so jede kleine Tür in der Außenwand eingekerbt wurde, ne? Das ist Wahnsinn. Und deswegen ist es auch so gut gealtert, weil das Craftsmanship, was da drin steckt, das war so hochwertig, so toll, dass es einfach ja stärker war als die Zeit, die es versucht hat aufzunagen, aufzufressen.
Ein super Beispiel dafür und mal als Empfehlung, wenn mal wieder sowas ist wie die Star Wars Experience, fahrt hin, guckt euch das an. Ich war auch mit meiner Frau da. Das ist mal so ein Vormittag, Nostalgie schwelgen, sich, wie Tobias eben gesagt hat, sich das angucken. Wie wurde das damals gemacht? Mit welcher Inbrunst, mit welcher Seele wurde sowas entwickelt? Das sind Konzeptzeichnungen von allen möglichen Charakteren, Originalkonzeptzeichnungen. Wie man sieht, wie hat sich denn eine Figur wie ein Yoda, wie hat er am Anfang ausgesehen, wo hat er sich hin entwickelt? Ist super interessant. Deshalb auch diese Panzerglas-Geschichte. Das sind alles Originale aus den Filmen. Ich will nicht wissen, wie viel da das ein oder andere wert ist. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist gar nicht teuer. Ich meine, 15, 20 Euro Eintritt für den ganzen Vormittag, echt sehr gut. Aber zum Thema gut gealterte Filme und diese Prämissen dahinter, warum die auch so teilweise gut gealtert sind, sind für mich immer so zwei Beispiele. Zum Beispiel der Weiße Hai, der erste Teil, wo sie gemerkt haben, also damals kein CGI etc. logischerweise, was es auch besser macht. Sie haben sich einen riesigen Hai gebastelt und haben dann gemerkt, dieses Scheißding schwimmt überhaupt nicht gescheit. Das kippt immer auf die Seite. Das hat alles das gemacht, was sie nicht wollten. Dadurch ist entstanden, dass sie gesagt haben, wir nehmen den viel mehr aus dem Film raus. Wir bringen ganz, ganz wenige Momente, wo der nur zu sehen ist. Und der Rest ist nur über die Musik, über die Stimmung und über dieses Aufbauen dieser immer näher kommende Hai, der Spannungsbogen, produziert worden. Und es ist einfach nur aus der Prämisse entstanden, dass das scheiß Modell nicht gut funktioniert hat. Genauso wie bei Alien damals auch. Der erste Alien war genau dasselbe Problem. Das Modell war so detailliert und so aufwendig, dass es nicht gut in Szene setzen konnten. weil es immer nicht funktioniert hat, wie sie sich es vorgestellt haben. Und dadurch ist das entstanden, zu sagen, okay, wir machen den Film viel düsterer, wir machen viel, viel düstere und kontroversere Lichteffekte und zeigen das Vieh einfach viel, viel weniger. Selbe Effekt wie bei der Weiße Hai. Und dadurch ist die Immersion so viel besser geworden und so viel stärker geworden. Und dadurch finde ich, auch sind die sehr, sehr gut gealtert. Weil die Szenen, in denen man den Hai oder das Alien sieht, sehen heute noch gut aus. Weil es einfach detaillierte, handwerklich gut gemachte Modelle waren und keine billigen CGI-Effekte herangezogen wurden, die einfach immer nicht gut altern. Oder in den meisten Filmen nicht gut altern.
Ja, vor allem die Filme, die in der Zeit, wo CGI so richtig aufkam, erstellt wurden, also so sag ich mal, vielleicht schon etwas weiter als die ersten Gehversuche, aber noch nicht wirklich irgendwo angekommen, denen siehst du das heute besonders stark an und das teilweise unerträglich anzugucken, ne? Weil es eigentlich die Immersion beim Gucken total kaputt macht. Damals war das nicht so, da hat man eher so aufgeschaut und gesagt, wow, mal was Neues, sowas habe ich vielleicht noch nicht in der Form im Kino gesehen, aber heute ist es ein Downer, der eigentlich dann eher im Film stört. Und zu dieser Ausstellungsmessegeschichte da mit Star Wars. Ich weiß noch, wie krass das war. Ich habe so gehofft, dass sie den eingefrorenen Han Solo da hatten, ne? Weil ich das einfach in den Filmen immer so eine starke Szene fand. Oder was mich auch damals aber gucken so mitgenommen hat. Und dann stand das Ding da wirklich rum, ne? Diese Carbonitscheibe, ne? Genau. Und ich stand davor und mir ist wirklich einfach so richtig, einfach völlig hier so geistige Inkontinenz. Ne? Mir ist einfach die Kinnlade runtergedroppt und ich stand da und guck das Ding an und bin ich echt auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt. Das konnte ich, das war so in mir drin. Ich konnte mich nicht diesem Impuls nicht widersetzen. Und das anzufassen, das war wirklich so ein, ich meine, das ist ja, wenn du davor stehst, sieht es ja relativ billig aus. Müssen wir mal ehrlich sein. Also aus heutiger Sicht sieht es relativ billig aus. Aber das anzufassen, das zu begreifen, ich stehe vor diesem Ding, vor diesem echten Ding, was da drin sehen ist, das hat Kurzschluss bei mir gemacht. Ne? Das war Wahnsinn. Unglaublich.
Halt, damals in den alten Filmen ist halt gerade viel mehr mit Seele für Details gearbeitet worden, die halt viel besser altert, finde ich, die sich viel besser in die Neuzeit übertragen lässt. Und nur allein, dass es überhaupt solche Ausstellungsstücke gibt und keine, man muss sich vorher bei den nicht genannten Star Wars Episoden, also alle außer 4, 5 und 6, was willst du dir da angucken? Grüne Vorhänge.
Ja, da, stimmt.
Die Konzepte von allem, wie es da, was da aussieht, oder was, also von allem, wie es da aussieht, diese Konzepte von allen Lichtschwertern, AT-STs, etc. pp., basieren alle auf dem, was wir uns da in Köln angeguckt haben. Da ist kein tolles neues Konzept danach entstanden. Und wenn am Computer von irgendwelchen verpickelten Heinis, die mit Sicherheit keine Seele damit reingebracht haben, wo es nur darum ging, immer größer, immer schneller, immer besser, immer mehr Bam, immer mehr Pace in den Filmen. Und das guckt sich in 20 Jahren keiner mehr an. Und ich denke aber trotzdem, auch jetzt nochmal 20 Jahre weiter, kann man sich immer noch in der Weiße Hai oder die alten Star Wars Filme auf den Zahn legen und sagt immer noch für die damalige Zeit hervorragend gemachte Filme.
Absolut, ja, so ist es. Ey, auch Indiana Jones zählt da natürlich auch
mit dazu. Ne? Das war ja nur ein Beispiel, also gerade aus dieser Nostalgie-Zeit, nenne ich es jetzt mal, aus unserer Kindheit, die meisten Filme, kann man da den Großteil kann man da heranziehen. Und Indiana Jones, sagen wir es mal so, gerade die alten Steven Spielberg-Filme, das muss man ja wirklich lassen, der hat es gibt keinen Film, wo ich das nicht von ihm behaupten würde. Ob man da an Goonies nimmt oder sonstige Klassiker, das ist immer handwerklich hervorragend gemacht. Und das sind auch Filme, wo sich heute noch jeder auf die Couch legt, sonntags bei so hervorragendem Wetter wie heute, und man sagt, ach, ich guck mir mal an Goonies an.
Total. Ich finde, diese Filme auch gerade, das sind ja auch, ich glaube, sehr viel davon ist in den, würde ich jetzt mal vermuten, in den 80ern entstanden. Und diese Filme, die so in dieser, wie Goonies und Co. entstanden sind, in dieser Zeit auch, die haben alle, da gibt es keinen richtigen Begriff irgendwie für, die haben alle so eine gewisse die haben so einen innewohnenden Geist, der die alle irgendwie miteinander verknüpft, über die ganzen Genres hinweg. Das ist vielleicht die Art, wie der Humor damals gemacht wurde, ne? Oder die Art, wie manche Dinge auch umgesetzt wurden, handwerklich in Filmen. Aber ich finde, das durchzieht alle diese Filme wie so eine verbindende Substanz oder so eine unsichtbare Verbindung. Und Das merkst du zum Beispiel dem Humor in den Indiana Jones Filmen immer an. Der ist aus einer, ist ja auch aus seiner Zeit und aber immer ähnlich innerhalb der Filme. Also die Art und Weise, wie da auch der Gag oder der Witz produziert wird. Aber sie haben alle wie die Goonies sowas, vielleicht weil wir auch jünger waren und das deswegen auch bei uns innen drin mit der Jugend verbinden, weißt du, was Gemütliches, sowas Wohlfühlendes, sowas, zu dem man gerne zurückkehrt.
Sie haben, ich kann es ja sagen, weil ich schon lange aus der Kirche ausgetreten bin, sie haben halt einfach eine Seele.
Total, ja.
Und das merkt man. Also ich will jetzt heute, es gibt auch heute viele, viele Filme, wo ich sage, da ist wirklich richtig gut gearbeitet worden. Gerade bei den meisten Nolan-Filmen, Christopher Nolan-Filmen.
Zum Beispiel.
Wo ich sage, der hat sich, da ist so viel auf Setting, auf Score, auf Ausstattung, auf Lichteffekte, auf alles ohne CGI, das lassen wir erstmal ganz außen vor. Nur auf diesen Aufbau davon, so viel Ideen, so viel kreatives Schaffen reingesteckt worden, so viel Liebe zum Detail auch reingesteckt worden, wo ich sage, das sind noch Filme, die Seele haben, wo wirklich einfach dran gearbeitet wird, nicht unter der Prämisse, ich sage jetzt die Firma nicht, die Star Wars-Rechte gekauft hat, wir wollen die Cash-Cow melken bis zum absoluten Geh nicht mehr halt. Ne? Das ist halt, wenn das irgendwann die Prämisse wird, und das zieht sich ja nicht nur über Filme, auch bei Spielen, bei jeglichem Content, den wir in unserer Jugend genutzt haben. Ich sag mal, Bücher und Comics sind da vielleicht noch außen vor, weil da einfach nicht genug Geld damit zu machen ist. Ist das halt passiert. Es gibt ganz wenig Filme, ganz wenig Spiele, die letzten Jahre produziert wurden, wo ich sage, das sind die zukünftigen Klassiker. Das wird in 20 Jahren wird das ein Klassiker sein. Das wird so gut wie nicht mehr vorkommen halt, ne? Ganz, ganz wenig.
Den Gedanken teile ich auch total. Es ist echt so, man fragt sich, wann kommt denn wieder dieses Ding, was für die Ewigkeit gilt und noch, wo man in 20 Jahren selber drauf zurückguckt und sagt, oh ja, das war ein Neoklassiker in dem Fall, ne?
Ja.
Für uns ein Neoklassiker. Ist ganz schwierig und ganz selten. Also so monumentale Filme, die einen das ganze Leben ganz intensiv begleiten, wie bei mir zum Beispiel der Club der Toten Dichter. Das sind jetzt mal, um einen Film zu nennen, der jetzt nicht Action, Aliens, Science Fiction oder so hat, ne, was ganz Bodenständiges, der sich mit Philosophie beschäftigt und so weiter. Ich finde sowas fast, ja, kaum noch, ganz selten, ganz, ganz selten. Aber die sind schon noch da draußen irgendwo, diese Dinger. Nur wir sind
natürlich. Das gibt schon noch.
Aber wir nehmen auch schwerer an, ne? Wir kennen halt vieles schon, erleben weniger Überraschungen, werden weniger überrascht und auch überwältigt. Das ist einfach, weil auch so viel Film, ja, Erfahrung in uns drinsteckt oder auch bei Musik und Spielen, die einfach verhindern, dass wir uns neu so leicht begeistern lassen.
Das denke ich auch. Das kommt dann einfach, ich würde jetzt nicht sagen, dass man bei vielen Sachen abgestumpft ist oder vielleicht auch zu hohe Erwartungen hat. Es ist halt auch viel dieses, man hat halt zu viel schon gesehen. Und dann ist es schwierig, oft begeistert ja Neues oder Innovatives. Und das sieht man halt eben ganz, ganz, ganz wenig nur. Gerade in der Spieleszene ist ja dieses die Innovation, die da möglich wäre, einfach mal neue Sachen zu erschaffen, neue Ideen aufzugreifen, ist so gegensätzlich zu dem, was gemacht wird in vielen Bereichen. Das ist echt schon wirklich ärgerlich. Ich glaube, die einzigen, die das wirklich noch umsetzen, sind, weil ich sehr viel lese, wenn es neue Bücher gibt, wo du mal merkst, das ist mal eine neue, frische Idee. Die haben einfach mal ein paar Sachen zusammen, der Autor hat mal ein paar Sachen zusammengeworfen, die einfach mal gut sind, die einfach mal gut funktionieren, die ein gutes Setting zeigen, einen guten Background zeigen. Und da einfach, ich benutze halt immer gerne diesen Ausdruck, einfach die Seele, die dahinter steckt. Weil nicht gesagt wird, das muss jetzt nächste Woche fertig sein. Das hauen wir jetzt mal, gerade bei Spielen, es ist ja grauenhaft, wir hauen das jetzt mal unfertig auf den Markt. Oder Filme, Zack Snyder Cut, wie heißt der blöde Film? Superman versus Batman quasi. Warum haue ich sowas raus, wenn niemand damit zufrieden ist? Warum?
Das ist... Ja. Du hast diesen spannenden Punkt gesagt, der Innovationen und so. Das erinnert mich sehr gut an die Zeit der frühen MMORPGs. Ne? Jedes MMO, was damals rauskam, hat man mit Spannung drauf gewartet. Es gab ja noch nicht so viele. Und man wusste immer, wenn ein neues kommt, bringt es jede Menge neue Features, Ideen, Ingame-Sachen mit, die das die vorherigen Spieler nicht hatten, weil dieses ganze Genre sich halt Stück für Stück in Wellen weiterentwickelt hat. Und das war immer total spannend. Da kam dann vielleicht irgendwie ein neues Spiel, da konntest du mit Flugtieren, mit den Tieren dann plötzlich auch fliegend durch die Gegend machen, ne, mit den Mounts. Und so wusste man immer, es geht immer weiter in der Entwicklung, was heute gar nicht mehr so ist. Heute kommen neue MMOs raus und die ähneln sich dann in vielen Punkten, außer vielleicht dem Setting, was sich im Groben unterscheidet. Aber damals war das noch ganz anders. Du wusstest, mit jedem neuen Release oder fast jedem, sagen wir es mal so, war Innovation, Neuheit oder was ganz anderes verbunden und auch völlig verrückte Spieleideen wurden da ausprobiert. Also da war man mutiger als heute, wo man irgendwie immer nur guckt, dass es so langfristige Investitionen auch wirklich so auf so sicheren Pfeilern stehen, wo man früher vielleicht einfach noch risikobereiter war und aus diesem Risiko heraus dann die richtig großen Überraschungen geboren wurden. Ne? Ja. Das hat sich schon schwer verändert.
Ja, die Risikobereitschaft ist da ein Riesenthema. Und halt auch immer wieder diese Risikobereitschaft wird halt zerstört in dem Moment, wo da halt diese Cash-Cow im Hintergrund ist. Ich sag mal, das hört sich jetzt super plakativ an, da brauchen wir nicht drüber reden, wie plakativ das ist. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn die bei Spieleentwicklern oder Fernsehstudios da sitzen und dann kommt der Tobi rein und sagt, ich habe eine neue Idee für ein Spiel, wollen wir mal das und das und das machen? Und dann sagen die, nee, wir machen lieber noch mal ein Assassin's Creed 7000. Da wissen wir, die haben ihre Stammkundschaft, nenne ich es jetzt mal. Das läuft, das ist nicht geil, das wird auch in 20 Jahren keiner mehr spielen, aber das bringt einfach die Kohle rein, das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Wir müssen da nicht den Innovationspreis gewinnen. Tobi, setz dich hin und programmiere irgendwas für Assassin's Creed. Ist jetzt mal ein böses Beispiel.
Viele Wobei ich ja, die
Spielereihe.
Du ja ich zum Beispiel, auch. Ich habe ja alle gespielt seit dem ersten Teil und ich spiele auch jedes weitere.
Da ist ja die Fallhöhe null.
Was halt man, glaube ich, da noch zu sagen muss, Assassin's Creed früher und heute ist aus meiner Sicht was sehr Unterschiedliches. Die aktuellen Assassin's Creed Spiele seit Origins sind eigentlich so Open-World-RPGs, die immer, was ich denen immer zugute halte, ist, dass sie halt eine sehr große, detaillierte Welt erstellen, die einfach Spaß macht, zu durchlaufen, zu durchleben. Das war natürlich besonders spannend jetzt mit dem Ägypten-Ansatz, mit Pyramiden und so, weil es vor allem in dem Genre ja ewig kein großes Spiel gab. Ja, da gab es Aufbaustrategiespiele und sowas. Aber dass man mal wirklich so dieses alte Ägypten, wie man es aus Film und Fernsehen oder auch Geschichten und Büchern kennt, erleben durfte, das fand ich war schon was ganz Besonderes. Das war streng genommen für mich kein Assassin's Creed mehr vom Inhaltlichen her. Außer, also da waren natürlich Assassin's Creed Inhalte drin, aber für mich war es einfach ein sehr gutes Ägypten-RPG, das Beste, was ich je gespielt habe.
Wir haben übrigens die Formel irgendwann auch über den Haufen geworfen, ne?
Ihre eigene. Ja. Es war früher viel schwerer erstens mal, als es heute ist aus meiner Sicht. Du hast natürlich wirklich noch viel mehr sneaken, schleichen müssen so. Aber lass uns nicht zu tief in Assassin's reingehen. Da könnte man, mit dem müssen wir mal eine ganze Folge widmen.
Tim basht Assassin's Creed, nennen wir das dann. Ich probiere es ja auch immer mal wieder. Ich bin ja dann auch jemand, der dann immer mal sagt, ach komm, jetzt nochmal so ein Assassin's Creed, kann man jetzt schon mal auf den Zahn legen und dann relativ schnell merken, nee, kann man nicht. Also ich kann es nicht.
Wir packen uns das auf Wiedervorlage und gehen da nochmal drauf ein und beleuchten dann aber auch nochmal vom wirklich ersten bis zum jetzigen, wir können ja mal analysieren, welche Features sind eigentlich ins Game immer wieder neu eingeflossen und welche wurden rausgeworfen. Also wie hat sich's denn auch technisch sozusagen über die Zeit verändert und warum ist es heute eigentlich so ein RPG viel mehr als so ein Sneak-Spiel hauptsächlich, wo man wirklich drauf achten muss, nicht gesehen zu werden. Ich weiß nicht mehr, ob es im ersten oder zweiten Teil war, aber da gibt's irgend so eine Szene, da musst du dich auch mal das ist irgendwie so im quadratischen, aber offenen Raum und da ist so ein Typ, der erzählt irgendwas und den musst du, glaube ich, meucheln und musst dich dann langsam durch die Menschenmenge zu dem hinschleichen und das war eben gar nicht so ohne und da hast du richtig voller Spannung vorm Rechner gehockt und warst einfach in der Rolle, die du gespielt hast, gerade drin. Ja. Und ich muss auch sagen, bei diesen isometrischen Games oder wo man halt von schräg oben drauf schaut oder so, habe ich sowieso immer ein Klitzes, schon immer ein bisschen, also ein kleines bisschen Immersionsprobleme, keine großen, aber das ist für mich nochmal ein anderes Erlebnis der Welt als in der Ego-Perspektive.
Definitiv,
ja. Ne, um jetzt vielleicht nicht zu tief in den Punkt heute reinzugehen, das machen wir echt vielleicht nochmal in einer eigenen Session. Ich hatte noch so einen Punkt, den ich heute gerne mit dir besprechen wollte. Und zwar das Thema des Begriffes des Nerds.
Ja, da sollten wir vielleicht mal drauf eingehen, bevor wir das immer in unserem Namen verwursten und gar nicht definieren, was das für uns eigentlich bedeutet. Ja.
Genau, und ich habe mal so ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht. Und zwar, es gibt ja den Begriff des Nerds, dann haben wir auch noch den Freak und den Geek. Das sind ja alles irgendwie so nah beieinander stehende Begriffe, die aber eigentlich, also die, was heißt eigentlich, die nicht dasselbe meinen. Aber die haben alle was gemeinsam miteinander. Und zwar, die befinden sich alle in so einem Dreieck, würde ich sagen, aus Leidenschaft. Leidenschaft spielt eine ganz wichtige Rolle oder Passion, vielleicht auch in der Form einer Obsession, ne, wenn es dann irgendwann extrem wird. Intelligenz und sozialer, ja, vielleicht Distanz, Unfähigkeit oder Isolation. Irgendwie spielen diese Begriffe alle, haben was mit diesen Metathemen sozusagen zu tun. Und die stehen da irgendwie in der Mitte zwischen denen. Gut, das war jetzt natürlich ein ganz schöner theoretischer Überbau. Nein, jetzt kommt keine Doktorarbeit über die drei Begriffe. Aber wir sollten vielleicht nochmal drüber sprechen, was die denn im Einzelnen bedeuten. Vielleicht klären wir erstmal den Geek und den Freak, bevor wir auf den Nerd eingehen. Weil ich glaube, die meiste Zeit werden wir mit dem Begriff des Nerds verbringen.
Ja, was würde ich... Ich nehme jetzt einfach mal den Freak raus, weil das, glaube ich, so der härteste von den drei Begriffen ist. Wie man den versucht zu definieren, was ist denn für einen ein Freak? Ne? Das ist schon, das ist eigentlich schon ein sehr harter und sehr abwertender Ausdruck, nenne ich es jetzt mal, ne?
Ja.
Um einen Freak zu nennen. Ne?
Verstehe ich auch erstmal negativ, ja.
Also irgendwo, denke ich mal, sind alle drei Begriffe immer aus dem Point of View immer irgendwo negativ gemeint oder irgendwo so vorbehaftet gemeint. Und dabei, denke ich, ist der Freak noch der negativste, wo man sagt, das ist halt wirklich ein Freak. Es sind halt meistens irgendwelche sehr, sehr seltsame Menschen, die irgendwelche sehr, sehr seltsamen Tätigkeiten machen. Ne?
Ist das nicht aber heute auch so, dass Freakig sein irgendwie auch flippig und cool ist? Also ich sag mal, ich glaube, der Begriff hat auch so zwei Seiten. Freak bezeichnet ja jemanden erstmal, der auch irgendwie was anders macht als der Durchschnittsbürger oder der Durchschnittsmensch. Weißt du, Freak ist jemand irgendwie, der auf irgendeine Art und Weise unnormal ist, in Anführungszeichen, ne? Oder abweicht von irgendeiner Norm, die irgendjemand entschieden oder gesetzt hat. Und deswegen kann es sein, dass man etwas Freakiges tut, was aber irgendwie cool ist, ne? Weil es abweicht. Aber genauso kann das eben auch nach hinten losgehen. Würdest du das so auch in etwa unterschreiben?
Ja, es kommt immer darauf an, wie man es unterschreiben würde, auf jeden Fall. Das hat mir die Sache, wer ist Beobachter halt? Ne? Also ja. Jetzt für den einen oder anderen sind wir mit Sicherheit auch schon Freaks, weil wir uns unser halbes Leben oder unser ganzes Leben mit lauter lustigen Spielereithemen auseinandergesetzt haben. Ne? Für uns ist natürlich ja. Für uns aus unserer Sicht ist natürlich ein Freak dann wieder irgendwas, was noch viel, viel, viel schlimmer ist oder ja, viel, viel mehr drüber ist als das, was wir eigentlich am Ende vom Tag machen. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma jemanden gehabt, wo ich genau weiß, wie viel Geld der verdient hat. Nicht gerade schlecht. Der war nie darauf angewiesen, auf das, was ich jetzt gleich erzähle. Und dem seine Obsession war, dass, obwohl der nicht am Hungertuch genagt hat und auch nicht spielsüchtig war oder sonst irgendwas, der hat nie Geldprobleme gehabt, ist der immer durch die ganze Firma, hat in die Pausenräume, in die Mülleimer und überall geguckt und hat sich die Pfandflaschen rausgeholt. Und auch nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch so, ich sag mal, 5 Kilometer um die Firma rum war seine Obsession, in der Mittagspause sich aufs Fahrrad zu setzen und vorne an der Shell-Tankstelle zu gucken, ob jemand Pfandflaschen weggeworfen hat. Und hat halt gerne einfach Pfandflaschen gesammelt und die abgegeben. Wo jeder gesagt hat, sagen wir, das ist für mich dann schon Richtung Freak, jetzt mal ohne digitale Medien oder sowas, der einfach aus einem Punkt raus, der überhaupt nicht notwendig ist, sehr komische Themen macht halt, ne?
Also es ist genau, vielleicht den Verhaltensfreak, vielleicht wenn man dem vielleicht mal so einen Titel geben wollte, und dann gibt es ja auch vielleicht jemanden, den man als Freak bezeichnen würde, wenn jemand sich zum Beispiel irgendwie die Zunge spaltet oder viele Piercings trägt oder so. Ich bin selbst Piercingträger, habe jetzt nicht viele, hab eins, aber ich würde mich deswegen nicht als Freak bezeichnen. Und jemand, der einfach nur vom selben, was ich hat, mehr hat, wird auf einmal zum Freak, weil halt eins zu haben, relativ gewöhnlich ist heutzutage. Als ich es damals habe machen lassen, war es noch so in der Phase, wo das im Kommen war. Da wurde man auch durchaus mal schräg angeguckt. Deswegen, was einem heute wirklich überhaupt nicht passiert, auch im beruflichen Sinne nicht passiert. Man trifft auch im Beruf jetzt mal auf andere, die sowas dann haben, was früher undenkbar gewesen wäre. Also ich glaube, du hast schon diesen Freak, den du gerade beschrieben hast, und dann hast du den, der durch sein Auffällen freakig irgendwie auffällt. Es ist auf jeden Fall, es geht quasi im Rahmen vom Verhalten, im Rahmen vom Aussehen, wie man sich zeigt. Das sind alles Sachen, die einen irgendwie zu einem Freak machen können. Also wir könnten, glaube ich, sagen, es kann positiv wie negativ bezeichnet sein. Es ist am Ende das, was du draus machst, ne? Für wen du das anwendest. Also nur um jemanden zu kennzeichnen, der über normales Maß hinaus oder einfach von etwas abweicht, ne? Weil der Durchschnittsbürger weicht ja auch von allem Möglichen ab. Er macht es ja, halt natürlich. Nur in so kleinen Schwingungen um den Mittelpunkt.
Immer nur der Point of View, den man einnimmt, ne?
Ja.
Für den einen ist es ganz normal, einmal die Woche sein Auto zu putzen.
Oh ja.
Auch bei Regen. Für den anderen
ja.
Das ist crazy. Das schon ein Freak, der einfach irgendwas macht, was einem nicht erklärbar ist. Das ist ja, vielleicht eine gute Umschreibung.
Diese Autogeschichte, das ist so faszinierend, wie oft manche Leute ihr Auto waschen. Und für mich war das schon immer auf jeden Fall Freaktum, ganz klares Freaktum-Logo. Weil ich auch nicht nachvollziehen kann, bei so vielen Wettereinflüssen, die es gibt, und auch Regen und so weiter und so fort, wo der, okay, vielleicht habe ich einfach auch nur keinen Plan, ich habe eh keinen Plan von Autos, aber für mir kommt es zumindest ziemlich absonderlich vor, ständig sein Auto zu waschen. Also an alle Autofans da draußen, ist völlig okay, dass ihr das macht, aber für mich, mir fällt das manchmal echt schwer nachzuvollziehen, warum man da so viel Zeit auch reinsteckt. Ne? Und dann kommt direkt danach der Regen und dann war es für die Füße. Und es gibt ja auch Autowaschanlagen, die es für einen viel schneller erledigen. Aber ich will, oh je, ich rede mich um Kopf und Kragen. An der Stelle.
Nicht in Rage reden, nicht in Rage reden. Haben wir gleich die Autolobby am Hals hier direkt.
Genau. Oh, und ich war gerade kurz vorm Flip in den Rage-Mode. Damn. Aber wir hätten noch den Geek, um ein bisschen runterzukühlen. Tatsächlich muss ich sagen, wenn du an den Begriff des Geeks jetzt denkst, das erste, was mir einfällt, sind Geek-Stores im Internet, wo ich geile Geek-Gadgets fürs Büro und für zu Hause kaufen kann und Nerf-Guns und so ein Zeug. Und wenn ich die benutze, bin ich dann ein Geek. Wenn man das Ganze bei Wikipedia mal nachschlägt, dann bezeichnet es Personen, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, die als Sideshows oder Sidegigs auf so Jahrmärkten und Zirkussen lebendigen Tieren den Kopf abgebissen haben. Also Geek im weiteren Sinne stand dann für Leute, die durch ein absonderliches Verhalten oder absonderliche Taten auffällig geworden sind. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Geek, meiner Geek-Vorstellung von heute, mit diesen Büroartikeln und diesem Pfandzeug, also diesem Pfandkram, den man für 10 Euro kaufen kann.
Spielerei vielleicht einfach so gesehen, ne?
Ja.
Dahin
hat es transformiert, der Begriff irgendwie. Also der hatte wahrscheinlich tatsächlich mal so einen ernsten Hintergrund und ist heute aber eigentlich was Triviales, ne?
Banales eigentlich schon fast, ne?
Ja.
Ich würde auch sagen, der Begriff Geek hört man auch sehr selten, finde ich. Also wenn, dann ist es immer nur so, finde ich, dieses Nerd, was ja durch,
genau,
man nennt mal das Kind beim Namen, durch Big Bang Theory super Mainstream auch geworden ist. Und dann halt dieses Freak ist dann halt immer noch der sich halt als Leopard tätowieren lässt und sich die Zunge spaltet halt. Ne? Das ist da, genau. Dazwischen gibt es eigentlich immer viel. Also dieses Geek-Thema hört man schon hier und da mal. Aber ich glaube, das ist eigentlich sehr untergegangen zwischen diesem, ich nenne es jetzt mal fast Mainstream-haften Nerd-Thema und dem dann fast sehr, sehr abschätzenden Freak-Thema. Ne?
Sehe ich auch so. Wo wir jetzt schon beim Nerd angelangt sind, wo wir jetzt ja eigentlich die Abgrenzung gemacht haben zwischen Freak und Geek, müssen wir eigentlich jetzt noch den Nerd erklären. Ich glaube auch, das ist ganz interessant, als Big Bang Theory rauskam, dachte man ja auch, oh, endlich mal eine Serie für uns Nerds, sozusagen. Dabei ist der eigentliche Effekt der Serie gewesen, dass eigentlich so der Mainstreamler aufmerksam geworden ist und sich dann anfing, mit solchen Themen zu befassen. Und dann ist immer spannend, immer wenn sowas passiert, du hast was Exklusives, was der Öffentlichkeit oder dem Mainstream zugänglicher wird und plötzlich viel, viel mehr Leute als die kleine Gruppe, die da ursprünglich war, sich dafür interessieren, dann kommt es immer irgendwie zu einem Problem. Ne? Sozusagen, da beginnt der Kampf um die Hoheit darüber, was es eigentlich sein soll, ne? Was der wahre Wert dieser Sache ist. Insofern, also warum sage ich das in Bezug auf Big Bang Theory? Weil natürlich dort sehr stereotypisch verschiedene Rollen dargestellt werden. Ne? Also irgendwie Leute mit Brillen, die sozial schwach sind, bis hin zu einem, der gar nicht erst mit Frauen sprechen kann, ne, weil das so selten und absonderlich so Freekick für ihn ist, dass er da sogar die Sprechfähigkeit verliert. Ich glaube, dass sich in solchen Sachen manche wiedergefunden haben, aber eine große Menge der Nerds auch nicht damit identifizieren konnten, weil es eine Überspitzung, eine totale Überspitzung als Comedy. Und die hat halt eben für die Leute, die mit den Themen sich in ihrer privaten Zeit wirklich beschäftigen, mit den Experimenten, die zum Beispiel in der Show machen, ne? Wenn man das dann gesehen hat, hat man sich kaputt gelacht, weil das einen genau daran erinnert, yo, das findet in meinem Keller auch statt und mit meinen Jungs und und andere Leute haben es plötzlich gesehen, was man für witzige Dinge auch so machen kann und haben auch darüber gelacht und das hat irgendwie die Leute dann zusammengebracht, sodass auch der ganze Nerd-Begriff sozusagen aus seiner Kulturecke oder aus seinem Kulturkeller rausgeholt wurde und so ein bisschen salonfähiger wurde und man plötzlich mit einem viel größeren Bereich von Menschen, Menge von Menschen drüber sprechen konnte. Also du weißt, was ich meine, ne?
Ja, definitiv. Wenn man überlegt, vor Big Bang Theory, wenn man da mal den Begriff Nerd gehört hat, gerade jetzt in Filmen, Serien etc., hat es immer diesen Hintergrund gehabt, das war der in irgendwelchen amerikanischen Filmen nicht auf den Abschlussball mitgegangen ist, der von dem Quarterback und seiner hübschen Freundin gemobbt wurde und den sie am Ende so mit so einem Freaky Friday-Überarbeitungsding dann zum eloquenten, gut aussehenden Typ gemacht haben, ohne seine zusammengeklebte Nerdbrille. Das war ja immer so diese Assoziation damit, ne? Das ist ein Nerd. Jemand, der vom Rest der Schule gemobbt wird. Die haben zusammen am Tisch gesessen, haben über Pen und Paper-Themen gesprochen und keine Ahnung, das war ja immer so dieser komplette Außenseiter halt, ne, der dann auch immer nur gemobbt wurde. Und ich glaube, bei Big Bang Theory kam das dann so ein bisschen auf. Das war ja auch alles Außenseiter, definitiv. Aber die das dann so ein bisschen eloquent gemacht haben, die dann halt, wo jeder aus sich selber immer mal so ein bisschen in Nuancen drin gesehen hat, wo gesagt hat, wir haben ja früher auch Pen und Paper gespielt, was die da auch gemacht haben. Und dann haben sie sich ja auch lieber hingesetzt und haben das gemacht, als mit der Penny und ihren Freundinnen an Trinken zu gehen. Das ist ja ganz klar. Aber dann, bei uns gab es leider damals keine Penny. und dann war immer so dieses, das hat er so ein bisschen, ich sag mal, romantisiert. Und auch schön gemacht. Und danach haben auch viele für sich selber erkannt, also ich sag's jetzt mal von meiner Warte, ich habe mich ja niemals selber als Nerd bezeichnet, noch wurde ich als Nerd bezeichnet. Vielleicht wenn mir wirklich mal auf der Arbeit wieder von, keine Ahnung, jedem zweiten Filmschauspieler der Geburtsort so ungefähr wusste oder halt bei irgendwelchen Fragen, welcher Film war, der sofort wusste, welcher Film es war und wer da mitgemacht hat, hieß dann schon mal, du bist ein Nerdmann. Aber so für mich war das ja in meiner Jugend, in meinem Leben ja nie negativer Begriff, der auf mich angewandt wurde. Man hat ja immer dieses ganze Zocken, Filme gucken etc. war ja in meinem Freundeskreisen ja auch immer absolut etabliert. Also das war ja nichts Ungewöhnliches, was man da gemacht hat. Klar, wenn man mal wirklich sich zum Pen und Paper getroffen hat, gab es dann schon ein paar, die gesagt haben, okay, geht's euch eigentlich noch ganz gut irgendwie, aber das auch, das war nie negativ, also dass das Negative für mich eingewandt wurde. Wie war das bei dir?
Also ich habe das schon anders erlebt. Ich hatte einen ziemlich großen Freundeskreis, heute aber auch schon früher und da waren auch sehr viele unterschiedliche Menschen drin. Ganz kleiner Teil davon war so meine Gruppe von Nerds, mit denen ich mich dann über Games und all solche Sachen oder Heavy Metal und sowas auch austauschen konnte. Aber die meisten sind irgendwie ganz normalen Sachen nachgegangen. Also für die war ich eher noch der Nerd, also jemand, der sozusagen eher im Keller sitzt am Rechner, ne, und da einfach irgendwelche Games zockt oder irgendwas programmiert und macht oder sich mit Themen beschäftigt, die sonst eigentlich keine große Rolle spielen. Und also sozusagen, ich kenne das noch, als man Nerd eher gesagt hat, ja, ist so ein Typ, der sitzt im Keller und macht da sein Ding, ist aber nicht so großartig sozial unterwegs. Und ich habe aber auch erlebt, wie der Begriff sich hin gewechselt hat und einfach irgendwie auch sexy und salonfähig wurde. Also heutzutage ist Nerd kaum noch, oder ich erlebe das kaum noch, dass das irgendwie negativ oder schlecht verwendet wird. Meistens ist es eher was, so du Nerd, was man sagt und dazu lacht oder grinst, ne, um darauf hinzuweisen, dass jemand mit einer besonders großen und intensiven Leidenschaft einer Sache nachgeht. Das kann ja ganz was Verrücktes sein, wie muss ja gar nichts Elektronisches sein. Es kann auch Briefmarken-Nerds geben. Also es gibt ja auch Briefmarken-Nerds, weißt du, die einfach denen das Spaß macht, zu katalogisieren, zu sammeln, sammeln, zu komplettieren. Dinge, die ich in fast jedem Spiel tue. Alle Listen voll zu machen, alle Quests abzuhaken. Wir sind uns ja total ähnlich in unserer Passion und unserer Obsession auch. Aber deswegen wollte ich sagen, so früher war halt, du hättest früher gesagt Autofreaks, ja, oder sowas, ne? Leute, die halt irgendwie 7 Stunden über Felgen und Felgenfahren reden. Für mich.
DMW-Katalog abonniert haben daheim, so.
Genau sowas. Und für mich ist das so eine absolut, ich kann das nachvollziehen aus meinen eigenen Leidenschaften her. Ich kann durch meine Leidenschaft ihre Leidenschaft verstehen. Aber das Thema, so 7 Stunden oder jetzt mal realistisch 2 Stunden der Diskussion oder 3 über Felgen, das überfordert mich, ja. Das ist zu hart.
Wenn wir jetzt mal aus der Sicht nehmen, weil du gerade gesagt hast, nicht digital. Ich sag's mal so, bei mir im Freundeskreis oder ich ja selber bin ja zum Beispiel auch sehr großer Fußballfan. Das heißt, so die ganzen Begriffe, die du vorhin genannt hast, so Vernarrtheit in irgendeinem Thema, ja, check, auf jeden Fall. Viel Zeitaufwand, ja, fast jeden Samstag irgendwo ins Stadion gefahren, wie man noch Dauerkarte hatte, wie man noch dran gekommen ist. Check, auf jeden Fall. Dann auch zu sagen, eine gewisse soziale Isolation, indem er gesagt hat, oh Tobias, ich kann leider am Samstag nicht auf deinen Geburtstag kommen. Ich komme erst abends irgendwann nach, weil ich bin mittags noch mit in Leverkusen auf dem Auswärtsspiel. Kann auch sein, dass ich vielleicht gar nicht mehr komme.
So, das habe ich nie gemacht.
Hat man sich zwar auch isoliert von den anderen, aber man hat es ja wieder in der Gruppe gemacht. Und dann auch sagen zu können, man kennt sich halt einfach damit gut aus. Man kennt dann jeden Spieler, man kennt die Spiele aller anderen Mannschaften und das über Dekaden hinweg. Man kann irgendwelche Spielszenen von 1900 Dubak frei wiedergeben. Man kriegt heute noch Gänsehaut bei manchen Spielszenen, die man im Fernsehen sieht. Man kennt jeden Spieler, oder momentan ist es nicht mehr so schlimm, man hat Zeit lang jeden Spieler in der Bundesliga gekannt. Man wusste, was auf dem Transfermarkt passiert. Und im Endeffekt ist es ja auch so für mich ein Fußballfan in der Art ein Nerd, der einfach seine Hauptzeit auch damit verbringt und sein Hauptwissen und seine Hauptpassion auch da drin liegen hat, ne?
Bin ich komplett bei dir. Ich würde sagen, ich meine, das ist natürlich ein ziemlich großes Thema. Und wir haben ja jetzt schon mal einen Anfang gemacht, uns diesen Begriff einzufinden. Ich stimme auch voll zu. Ich würde sagen, wir können festhalten, so rum. Heute ist es schon so, dass der Nerd allgemein schon ein etablierter Begriff ist, der eher positiv konnotiert ist und Leute mit einer besonderen Leidenschaft für eine Sache auszeichnet oder kennzeichnet. Und es ist nicht mehr so, dass wenn ich zu dir heute sage, du Nerd, dass da noch mitschwingt, geh zurück in deinen Keller oder du bist ja sozial unfähig oder sowas. Davon sind wir Kilometer Lichtjahre weg.
Und ich denke aber, dass wir die nächsten Folgen das immer mal wieder als Thema haben werden. Wie deep nerdig ist denn das jetzt überhaupt? Oder ist es Mainstream geworden? Oder das Interessante dabei, was vor 20 Jahren noch verrückt war, ist ja heute allgegenwärtig.
Und das ist vor allem eine ganz spannende Konstante, die für alle Medien zutrifft. Ne? Für Spiele, Filme, Musik, Serien, Comics. Alle sind davon auch irgendwie ein bisschen betroffen. Also es ist auch immer wieder dieser Konflikt zwischen Mainstream und dem, was speziell ist. Weil spezielle Dinge, die so in kleinen Clubs oder mit privilegierten Gruppen oder auch einfach, wie soll ich sagen, von einem ganz kleinen Fankreis verehrt werden, die hypen ja auch oft sehr, sehr krass in diesem kleinen Kreis, weil die dadurch eine unglaublich besondere Stellung bekommen. Und der Nerd ist heute ja auch allgegenwärtig im Fernsehen, in Filmen. Und ja, wie gesagt, da werden wir noch eine Menge drauf eingehen müssen. Es wird auch in allen Themen, die wir besprechen, immer wieder auftauchen und uns die ganze Zeit über begleiten. Insofern passt es eigentlich super zu dem Titel dieses Podcasts.
Ja, das ist ja genau unsere Intention dabei, freaky Nerd-Zeug mit der Welt zu teilen.
Das haben wir jetzt ganz schön rund hingekriegt, gell? Zum Schluss. Sehr gut. Haben wir eine schöne Landung hier zum Ende gemacht. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich auch für unsere erste Episode heute ein ganz guter Abschluss. Ihr habt jetzt gehört, worum es hier geht, worauf wir euch einen Ausblick, wir haben euch einen Ausblick gegeben auf das, was kommt. Werden es in den nächsten Wochen oder ich glaube in der nächsten Episode schon mal ein bisschen dem Thema Gaming widmen, denke ich, oder?
Ja, mal so ein bisschen konkretisieren, in den einzelnen Folgen auch konkreter auf Themen eingehen und nicht immer allumfassend, sondern wirklich mal zu sagen, heute geht es um das Thema Gaming, heute geht es ums Thema Filme, heute geht es ums Thema Bücher. Das, denke ich mal, werden wir so aufziehen.
Das brauchen wir auch als Selbstbegrenzung, weil wir haben unglaublich viel erlebt in all diesen Bereichen. Und für uns ist ja immer so, man spricht ein Thema an und dann triggert das bei dir und mir im Kopf ganz viele andere Gedankenstränge, die sich sofort verknüpfen mit ganz vielen anderen Themen. Und dann, das ist so wie, wenn du einen Wikipedia-Eintrag liest, du willst nur eine Sache wissen und 3 Stunden später wachst du auf und hast völlig andere Themen durchgelesen und verinnerlicht, weil du von einem immer ins nächste gekommen bist. Und wir wollen ja auch gucken, dass ihr hier irgendwie dann in vielleicht 45 Minuten oder in einer Stunde zu einem Thema auch eine ganze Menge News von uns bekommt und Infos, die euch weiterbringen und für euch interessant sind. Und ich denke, auf jeden Fall müssen wir nächste Woche mal auf das Thema Microsoft hat Bethesda gekauft, einverleibt, eingehen und mal über die Zukunft von ganz vielen wichtigen großen IPs sprechen und vor allem über das, was jetzt passiert. Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns auf jeden Fall mal zeitnah widmen müssen.
Ja, definitiv.
Und wir haben, wie ihr es hört, noch eine ganze Menge Pulver. Und ihr hört auch, dass wir ganz schön Lust haben, das zu verschießen. Aber für heute ist das erstmal die erste Packung.
Ich denke mal, die nächsten 2 Wochen werden wir die nächste, die Episode 2, nachschießen. Und würden uns freuen, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr uns weiterhin verfolgt. Und Tobi, würde ich sagen, sind wir durch für heute, ha? Endlich wieder PlayStation spielen jetzt.
Ja, ich sitze hier schon die ganze Zeit hier loszocken und kann als hätte nein, Spaß. Ja. bei mir geht's jetzt gleich in Destiny auf die Glykon mit einem Kumpel zusammen. Wir wollen heute nochmal das Geisterschiff erkunden. Das macht extrem viel Spaß. In den letzten Wochen haben wir uns das so ein bisschen zum Ritual gemacht, freitagabends da durchzustarten immer. Also die Mission immer wieder zu spielen, hat jetzt nicht geklappt. Wir mussten es auf heute verlegen und werden jetzt wahrscheinlich gleich loslegen. Und ja, ich freue mich schon richtig und ich wünsche dir und allen da draußen noch einen schönen Sonntag. Macht es euch noch gemütlich, zockt was zusammen mit eurer Freundin oder eurem Freund. Ihr müsst ja nicht immer nur alleine zocken, auch ganz wichtig. Und Tim, du. Mach's gut. Wir hören uns dann spätestens innerhalb der nächsten 2 Wochen.
Ja, Tobi, ich wünsche dir was. Bis dann.
Danke dir.
Macht's gut, Leute.
Macht's gut.
Ciao, ciao.